Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. So ausgelassen war die Stimmung bei einem NATO-Gipfel lange nicht mehr. Selbst US-Präsident Trump konnte zufrieden aus Den Haag abreisen. Alle Seiten haben bekommen, was sie wollten. Die Partner der USA haben das Versprechen erhalten, dass Trump weiter zum Bündnis steht. Und gleichzeitig beschlossen die NATO-Staaten eine massive Erhöhung ihrer Verteidigungsausgaben, so wie es Trump seit langem fordert. Statt 2 wollen sie künftig 5% ihres Bruttoinlandsproduktes investieren. Davon fließen 3,5% ins Militär. 1,5% sind für verteidigungsrelevante Projekte wie Brücken und Straßen vorgesehen.
Schon beim Familienfoto entspannte Gesichter und so bleibt es. Der NATO-Gipfel in Den Haag endet schnell und wie geplant. Die 32 Mitgliedstaaten beschließen eine Aufrüstung in nie gekannter Weise. Niemand solle auf die Idee kommen, NATO-Gebiet anzugreifen. Dieses Bündnis ist und bleibt vorbereitet, gewillt und in der Lage, jeden Zentimeter unseres Territoriums zu verteidigen und sicherzustellen, dass unsere 1 Milliarde Menschen weiter in Frieden und Sicherheit leben können. Dazu will die NATO unter anderem die eigene Luftverteidigung verfünffachen. Die Mitglieder sollen bis 2035 pro Jahr insgesamt 5% der eigenen Wirtschaftskraft ausgeben. Ein Teil davon zum Beispiel für Infrastruktur wie das Bahnnetz oder Straßen. Auch für Deutschland sind das viele zusätzliche Milliarden Euro.
Wir haben mit dieser Entscheidung auch eine gewisse Führungsrolle übernommen, denen andere gefolgt sind, mit ihren Entscheidungen nun ihrerseits auch die Beiträge und die Aufwendungen zu erhöhen.
Spanien will aber einen eigenen Weg gehen, die Ziele mit weniger Geld erreichen. Das kritisiert der US-Präsident Barsch. Ansonsten gibt er sich sehr zufrieden. Und auch zum Grundpfeiler der NATO bekennt er sich. Dem Versprechen, ein Angriff auf einen ist ein Angriff auf alle. Ich stehe dazu, sagt Trump. Würde ich nicht dazu stehen, wäre ich nicht hier. Und dann fährt Trump. Die NATO hat neue Ausgabeziele, so wie von ihm gefordert. Eingelöst sind die Versprechen damit noch nicht.
Und nachgefragt bei Gudrun Engel in Den Haag. Wir haben es ja gesehen, strahlende Gesichter beim Gipfel. Gibt es also nur Gewinner?
Tatsächlich haben sich zumindest alle Hauptakteure, die wir hier begleitet haben, als Gewinner präsentiert bei ihren Pressekonferenzen. In erster Reihe natürlich NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Es war sein erster großer Gipfel in dieser Funktion. Und er hat es im Vorfeld schon durch geschickte Diplomatie geschafft, dass alle auf Linie waren, dass alle diesem 5%-Ziel zugestimmt haben. Dann natürlich Donald Trump, der für sich reklamiert, dass er es geschafft hat, dass alle jetzt mehr Geld geben, nachdem das über Jahre gescheitert ist. Und das hat man ihm ja auch beschieden. Insofern ist auch er sehr zufrieden abgereist. Und als Dritter im Bunde dann der Bundeskanzler. Auch für ihn war es der erste NATO-Gipfel. Und er hat es immerhin geschafft, dass in dieser Vereinbarung jetzt steht, dass die Ukraine-Hilfen bei diesen 5% anerkannt werden. Das heißt, Deutschland als großes Geberland kann jetzt die Ukraine-Hilfen in diesen 5% mit einpreisen.
Trump hat sich verpflichtet, den NATO-Partnern im Bündnisfall beizustehen. Aber wie sicher ist es denn, dass er dabei auch bleibt?
Wie immer bei Donald Trump ist das Ganze eine kleine Wundertüte. Er ändert seine Meinung ja sehr häufig und sehr schnell. Er hat im Vorfeld bei der Anreise gesagt, es kommt darauf an, wie man diesen Artikel 5 auslegt. Im Moment scheint er da auf Linie zu sein. Im Falle eines Falles muss man das aber erst mal abwarten.
Dankeschön, Gudrun Engel in Den Haag. Und mehr über die Ergebnisse des NATO-Gipfels sehen Sie dann in einem Weltspiegel extra in der ARD-Mediathek. Ein Satellitenfoto der iranischen Atomanlage Fordow nach dem US-Luftangriff am vergangenen Wochenende. An der Oberfläche des Geländes sind Schäden zu erkennen. Aber wie sieht's darunter aus? Konnten die bunkerbrechenden Bomben die Anlage tief in der Erde zerstören? Ja, ganz sicher, bekräftigte Präsident Trump erneut. Das iranische Atomprogramm sei vollständig zerstört. Mehrere US-Medien bezweifeln das allerdings und berufen sich dabei auf Geheimdienstdokumente.
Das iranische Atomprogramm sei nur um wenige Monate zurückgeworfen, das berichtet die New York Times und beruft sich wie der US-Sender CNN auf eine frühe Einschätzung eines US-Geheimdienstes. Den Frust des Präsidenten darüber bekommt eine CNN-Reporterin auf dem NATO-Gipfel zu spüren.
Oh, fake news, CNN?
Here we go. Fake News, eine widerliche, schreckliche Gruppe Menschen, so hatte er die Journalisten schon vorher bezeichnet. Sein Vorwurf, der Bericht sei nicht vollständig zitiert worden. Und? Wir haben zusätzliche Informationen gesammelt. Wir haben auch mit Leuten gesprochen, die dort waren. Der Ort ist ausgelöscht. Damit meint Donald Trump die iranische Atomanlage Fordow. Auf diesen Satellitenbildern der Anlage sind mehrere Krater zu sehen. Dort könnten die bunkerbrechenden US-Bomben eingetreten sein. Ob sie dann, wie geplant, erst tief in der Erde detoniert sind, ist von außen nicht unabhängig überprüfbar. Das iranische Außenministerium bestätigt nur, unsere Nuklearanlagen sind schwer beschädigt worden, das ist sicher. Das iranische Parlament will die Zusammenarbeit mit der Internationalen Atomenergiebehörde aussetzen. Fatal, sagen Experten. Es ist absolut wichtig, unabhängige Ermittler zu haben, um zu verhindern, dass Länder und Einzelpersonen versuchen, mit einer eigenen Agenda die Deutungshoheit über ein anderes Land zu bekommen. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde fordert Zugang zu den unter anderem von diesen Bombern zerstörten Atomanlagen. Ohne diesen Zugang könne die Behörde die vollständigen Schäden unmöglich erfassen.
Bereits in der kommenden Woche wollen die USA mit dem Iran wieder über das Atomprogramm verhandeln. Das hat Präsident Trump heute angekündigt. Die Waffenruhe zwischen Israel und Teheran verlaufe sehr gut. Im Iran scheint sich die Lage zu entspannen. Das Mullah-Regime kündigte an, die Internetsperren nach und nach aufzuheben. Im Krieg mit Israel sollen im Iran nach staatlichen Angaben 627 Menschen getötet und fast 5000 verletzt worden sein. Beobachter im Ausland berichten von deutlich mehr Toten.
Diese Teheraner sitzen in den Trümmern ihrer Wohnung. Bei einem israelischen Angriff vor 2 Tagen sei das Haus beschädigt worden. Die meisten der Bewohner hatten da schon die Stadt verlassen, wie dieser Mann. Wenn man das jetzt sieht, dass das gesamte Leben und das, was man sich aufgebaut hat, zerstört ist. Ich habe gestern Nachbarn getroffen, wie sie nach Erinnerungen gesucht haben. Das ist nicht leicht für uns. Das erste Mal dürfen heute auch ausländische Medien die Zerstörung drehen. Iranische Behörden hatten das bisher nicht erlaubt. Der Grund, Informationen von getroffenen Zielen könnten dem Feind, also Israel, nutzen. In Teheran sollen 120 Häuser zerstört, mehr als 500 beschädigt worden sein, so die Stadtverwaltung. Unabhängig lässt sich das nur schwer überprüfen. Schwierig wird es auch bei Opferzahlen. Die Menschenrechtsorganisation Hengar hat mehr als 800 Tote dokumentiert, darunter mindestens 109 Zivilisten. Eine von ihnen, die 24-jährige Dichterin Parnia. Sie und ihre Familie starben bei einem Angriff, der einem Nuklearwissenschaftler galt. Laut unseren Informationen lebten sie im gleichen Wohnkomplex. Die Anwohner dieses zerstörten Hauses sagen, sie wissen nicht, wem oder was der Angriff hier galt. Sie hoffen nun, dass die Waffenruhe hält. Die Anspannung hat nun etwas nachgelassen. Wir hoffen, dass das auch so bleibt und niemandem mehr etwas passiert. Heute zumindest soll es keine gegenseitigen Angriffe gegeben haben.
Und jetzt zur deutschen Innenpolitik. Zu Beginn der Corona-Pandemie vor gut 5 Jahren hieß der Gesundheitsminister Jens Spahn. Der CDU-Politiker kümmerte sich damals persönlich um die Beschaffung von FFP2-Masken. Wie er dabei vorging, sorgt jetzt für Kritik. In einem Sonderbericht wird ihm vorgeworfen, sich über Warnungen hinweggesetzt und Masken überteuert eingekauft zu haben. Heute stellte sich Spahn den Fragen der Bundestagsabgeordneten.
Ex-Gesundheitsminister Spahn von der CDU auf dem Weg zum Haushaltsausschuss. Die Abgeordneten wollen wissen, wie es 2020 zur Maskenaffäre gekommen ist. Ein Bericht dazu, den die aktuelle Gesundheitsministerin Warken, ebenfalls von der CDU, bislang unter Verschluss gehalten hatte, liegt den Abgeordneten mittlerweile vor. Allerdings mit geschwärzten Stellen, einige Seiten komplett. Viele Fragen seien noch ungeklärt, kritisieren die Grünen.
Heute gab es viele schöne Worte und ich möchte Jens Spahn auch glauben, aber wir haben einfach keine ordentlichen Belege für vieles, was jetzt heute gesagt wurde.
Bekannt ist bislang so viel. Laut Bericht hat Spahn sich zu Beginn der Corona-Pandemie nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungen in den Kopf gesetzt, die Beschaffung allein meistern zu wollen. Im Wert von knapp 6 Milliarden Euro ließ er Masken kaufen. Der Großteil davon wurde nie benutzt. Zudem beauftragte Spahn persönlich gegen Einwände aus dem Innenministerium das Logistikunternehmen Fiege aus seiner Heimatregion. Das konnte die enormen Liefermengen nicht bewältigen. Und noch immer klagen Lieferanten gegen das Ministerium, weil ihre Ware nicht bezahlt worden sei. Spahn verweist auf eine Ausnahmesituation.
Alle haben gesagt, beschafft Masken. Wir brauchen dringend Masken. Und wir haben getan, was notwendig war, um Masken zu beschaffen.
Die aktuelle Gesundheitsministerin distanziert sich heute leicht von ihrem Parteikollegen und Vorvorgänger.
Dass das Bundesgesundheitsministerium eigentlich ein Gesetzgebungshaus ist und kein Logistikunternehmen, das ist klar. Und für die Zukunft sollten wir diese Verfahren auch anders aufstellen.
Im Parlament bringen Union und SPD unterdessen einen Antrag ein, um eine Kommission einzusetzen, die die gesamte Corona-Pandemie aufarbeiten soll.
Nadine Bader in Berlin. Es soll also eine sogenannte Enquete-Kommission eingesetzt werden, eine spezielle Arbeitsgruppe des Parlaments, bestehend aus Abgeordneten und externen Sachverständigen. Was soll diese Kommission denn leisten?
Sie soll die Corona-Pandemie grundlegend aufarbeiten, also nicht nur die teuren Maskengeschäfte. Zudem soll sie Ursache, Verlauf und die staatlichen Maßnahmen in der Zeit aufzeigen. Ziel ist ein Blick zurück, aber auch nach vorne. Der Kommission werden Mitglieder aller Fraktionen des Bundestags angehören. Die Sachverständigen kommen aus Wissenschaft und Praxis. Sie müssen noch bestimmt werden. Am Ende soll die Kommission Empfehlungen geben, wie vulnerable Gruppen, zum Beispiel Ältere und Vorerkrankte, in einer Pandemie geschützt werden können und dabei seelische Verletzungen, die es ja gab, vermieden werden können.
Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft polarisiert. Wie könnte die Kommission dem entgegenwirken?
Indem sie die Risse, die quer durch die Gesellschaft gingen und auch noch gehen, versucht zu kitten. Soziologen halten das für überfällig. Sie sagen, dass während der Corona-Zeit Vertrauen innerhalb der Gesellschaft und in die Politik verloren gegangen sei und die Nachwirkungen immer noch zu spüren sind. Eine solche Kommission könnte also helfen, ohne Schuldzuweisungen, aber durch Anerkennung möglicher Fehler, das Vertrauen ineinander wieder zu stärken. Der Abschlussbericht soll dann in 2 Jahren vorliegen.
Vielen Dank, Nadine Bader nach Berlin. Die Bundesregierung arbeitet an ihren Rentenplänen. Einige Ziele wurden bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben. So soll das Rentenniveau gesichert und die Mütterrente ausgebaut werden. Inzwischen gibt es einen Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Er sieht auch mehr Möglichkeiten für Rentner vor, die länger arbeiten wollen.
Auch in der Bäckereibranche herrscht Fachkräftemangel. Doch Mitarbeiter nach Rentenbeginn zu beschäftigen, ist schwierig. Zum Beispiel sorgt das sogenannte Vorbeschäftigungsverbot dafür, dass sie unbefristet angestellt werden müssen. Es sei denn, sie wollen für ein neues Unternehmen arbeiten.
Es macht natürlich Sinn, wenn man Spaß an seinem Job hatte, in dem Job und im besten Fall auch in dem Unternehmen weiterzuarbeiten, wenn man das möchte.
Die Bundesregierung plant deshalb, das Vorbeschäftigungsverbot für Menschen im Rentenalter abzuschaffen. Das ist Teil des neuen Rentenpakets. Es sieht außerdem vor, die Mütterrente auszuweiten und das Rentenniveau bis ins Jahr 2031 auf 48% festzuschreiben.
Für die Menschen bedeutet das einmal Stabilität, aber dass sie auch nach einem langen Arbeitsleben auch die Sicherheit haben, eine stabile Rente zu bekommen.
Das Rentenniveau von 48% bedeutet konkret, dass ein Rentner, der 45 Jahre genau zum Durchschnittsgehalt gearbeitet hat, eine Rente in Höhe von 48% des dann gültigen Durchschnittsverdienst bekommt. Steigen die Löhne, steigt auch die Rente. Die Ausweitung der Mütterrente beendet laut Ministerium eine Ungleichbehandlung. Eltern von vor 1992 geborenen Kindern bekommen dann genauso viel zusätzliche Rente wie jüngere Eltern.
Es ist einfach auch eine Gerechtigkeitslücke gewesen. Es gab halt 10 Millionen Eltern, die weniger Rentenansprüche hatten durch die Kindererziehungszeiten.
Die Grünen sind grundsätzlich für die Mütterrente, aber
wir hätten es besser gefunden, wenn man hier die Mütter, die einen besonderen Bedarf haben, die sehr niedrige Renten haben, in besonderer Weise berücksichtigt.
Kommen soll die Mütterrente aber erst im Jahr 2028. So lange braucht die Rentenversicherung nach eigenen Angaben für die Umsetzung des Gesetzes.
Eine Gruppe Bergsteiger auf dem Weg zum höchsten Punkt der Erde, zum Gipfel des Mount Everest auf 8.848 Metern. Ein Abenteuer mit Folgen für die Natur, denn die Bergsteiger hinterlassen bei ihren wochenlangen Everest-Expeditionen jede Menge Müll. Bisher mussten Sherpas den Abfall entsorgen, jetzt werden dafür auch Drohnen eingesetzt. Mit ihrer Hilfe wird der Müll ausgeflogen, wie hier von einem Basiscamp in etwa 6.000 Metern Höhe. Die Drohnen übernehmen aber auch den gefährlichen klassischen Sherpa-Job, den Transport von Bergsteiger-Equipment wie Leitern, Zelten und Sauerstoffflaschen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 26. Juni.
Ein Tief sorgt für unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern, die vereinzelt unwetterartig ausfallen. Schon heute Nacht im Südwesten und Westen. Im Norden und in der Osthälfte bleibt es nochmals trocken. Hier kann es morgen, vor allem gegen Nachmittag und Abend, Unwetter geben, mit schweren Sturmböen, Starkregen und Hagel. Im Westen beruhigt es sich dann wieder. Heute Nacht im Südwesten teilweise nicht unter 21, ganz im Norden Abkühlung auf 9 Grad. Morgen Höchstwerte von 21 Grad in Nordfriesland bis 32 Grad in der Lausitz. Am Freitag anfangs noch ein paar Schauer und einzelne Gewitter, später von Westen her freundlicher. Am Wochenende nach Süden hin meist sonnig und heiß, im Norden auch mal dichte Wolken. Dort am Sonntag vereinzelt Schauer oder Gewitter.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr spricht Jesse Welmer mit einem Nuklearforscher darüber, wie weit das iranische Atomprogramm nun tatsächlich zurückgeworfen ist. Außerdem in der Sendung Diskussion über Mindestlohnerhöhung. Landwirte fordern Ausnahmen für Saisonkräfte. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.